Ja, ganz herzlichen Dank. Ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt geht, ob Sie noch können. Ich hoffe, Sie können einiges ab, weil es wird ein bisschen blutig, es geht ein bisschen rund, aber vielleicht ist das ja genau das, was Sie von so einem Alttestamentler erwarten. Ja, dass Sie ein bisschen Auge, Auge, Zahn um Zahn jetzt auch bekommen. Ich hoffe, ich kann Ihnen zeigen, warum es nicht immer ganz so einfach ist mit der Gleichstellung von dem Alten Testament als gewalttätiges Buch. Eine Sache vorab, wenn ich gleich von den Juden rede, dann rede ich von den Juden in der Erzählung. Das hat nichts mit den Juden zu tun, die es wirklich gibt, nur dass wir da Missverständnisse gleich von Anfang vermeiden. Springen wir also ins antike Persien. Das hier ist die schöne Königin Esther. Ja, die gewinnt den Supermodel-Contest ihrer Zeit und gewinnt als ihren Bachelor den persischen König, der da im Hintergrund steht. Dass das da hinten Jerusalem im Hintergrund ist, das weiß ich, aber so sieht es leider nun mal beim Alttestamentler am Schreibtisch aus. Esther lebt zusammen mit dem Adoptivvater Mordechai. Der ist auch Jude und arbeitet am persischen Königshof als Beamter. Und den beiden geht es eigentlich ganz wunderbar. Wäre da nicht eine andere freundliche Gestalt, den sehen Sie hier, das ist der Haman. Ja? Und der Haman hat ein großes Problem, der hasst es, wenn man ihm nicht Ehre erweist. Und Mordechai als Jude, das können Sie sich vorstellen, der kann nicht vor x-beliebigen Leuten niederfallen und verweigert sich vor Haman niederzufallen. Und Haman hat die ganz schlechte Eigenschaft, dass ihn das überhaupt nicht bekommt. Und wenn Haman sowas hört, dann beschließt er sofort, der Mordechai muss weg. Ja, er möchte den Mordechai aufhängen, lässt schon einen Galgen für ihn errichten. Und weil ihm das nicht reicht und weil er wirklich, das kann man nicht anders sagen, der erste Antisemit in der Bibel ist, beschließt er, die Juden zu vernichten. Er beschließt auch noch, Frauen und Kinder zu vernichten und alles, was den Juden gehört, zu plündern. Das ist unfassbar brutal und grausam. Aber das Gute ist, in der Erzählung, es kommt ganz anders, weil nämlich Esther jetzt dem König verrät, dass sie Jüdin ist. Und damit wendet sich das Blatt und dann sind wir beim Alten Testament und der Gewalt angekommen. Haman endet selber am Galgen. Die Juden bereiten sich vor, sich an ihren Feinden zu rächen. Man tötet die 10 Haman-Söhne, indem man sie auch noch aufhängt, öffentlich. Man tötet 800 Feinde in der Hauptstadt und 75.000 Feinde im ganzen Reich. Ja, viel blutiger geht es eigentlich gar nicht. Abschließend feiert man das Purimfest. Sie sehen, die Erzählung hat eine humorvolle Dimension, ja, auch wenn das alles brutal ist. Und das wäre jetzt eigentlich ein schönes Erzählende, wäre da nicht, das macht es spannender, Martin Luther. Ja, der darf in diesem Jahr auf keinen Fall fehlen, er ist recht nicht die Playmobil-Figur. Er spielt leider eine sehr unrühmliche Rolle in diesem Fall. Das wissen wir alle, Martin Luthers antijüdische Äußerungen gehen gar nicht. Und er hat über das Esterbuch Folgendes gesagt. Oh, wie lieb haben Sie, das sind die Juden, das Buch Esther, das so fein stimmet auf ihr blutdürstige, rachgierige, mördische Begier. Ja, das ist eben Martin Luthers Antijudaismus. Und das Problem ist jetzt für meine Dissertation, die ganze Forschungsgeschichte, bis in die jüngsten Kommentare hinein, also die letzten 50 Jahre, da finden Sie diese Vorurteile wieder. Das Buch sei rachsüchtig, unchristlich, gottlos, blutdürstig. Wie hat die Forschung das bis jetzt gelöst? Man schaut sich dann das Esterbuch an und sagt, nein, nein, dieser Schluss, der kann da überhaupt nicht dazugehören. Den müssen wir irgendwie loswerden. Und man nimmt dann die Literarkritik, das ist eine literaturwissenschaftliche Methode, damit der Alttestamentler ganz besonders arbeiten, und sagt, die schneiden wir raus. Ja, das Buch hat ursprünglich damit geendet, dass man eigentlich diese Vergeltung am Ende rausschneidet. Ich sage, das funktioniert überhaupt gar nicht. Das ist Unfug. Wir müssen die Erzählung ernst nehmen und ich sage, ein Esterbuch ohne Vergeltung hat es nie gegeben, so unangenehm das erstmal sein mag. Wie komme ich dazu? Ich glaube, Gewalt und Vergeltung spielen in dem ganzen Buch eine wichtige Rolle und zwar schon ganz vorne. Das sind zwar nur 3 Verse, aber so arbeiten Bibelwissenschaftler eben, die suchen sich einzelne Verse und erklären damit ganze Bücher. 2 Hofbeamte vorher planen, den König umzubringen. Ohne Grund, die sind einfach nur zornig. Mordechai hört das als Hofbeamter, erzählt es Esther, die erzählt es dem König. Und die Hofbeamte werden hingerichtet, bevor diese ihren tödlichen Plan umsetzen konnten. Was man daran erkennt ist, Mordechai und Esther sind in der Lage, Mordkomplotte abzuwenden, sind in der Lage, sich für das Gute einzusetzen und die Bösen werden hingerichtet, bevor irgendwas passiert. Hier sehen Sie, das Ende der Esther-Erzählung ist in diesen 3 Versen eigentlich schon vorweggenommen. Der Leser braucht gar nicht so große Angst zu haben, dass den Juden am Ende tatsächlich was passiert. Dann haben wir immer noch das Problem mit der Rache. Das ist der Originalvers, damit die Juden für diesen Tag bereit wären, sich an ihren Feinden zu rächen. Also alle Rache, da haben die alle ein Gefühl, was das bedeuten soll. Noch ist aber gar nichts passiert. Ja, man rächt sich, bevor eigentlich die angegriffen hätten, die Judenfeinde. Und meine These ist, wir müssen uns in diesem Fall in die Antike versetzen, in biblisches Denken, wo das Wort Rache eben nicht das meint, was wir heute damit meinen. Ich meine, es heißt gerechte Vergeltung, es geht um Strafe, so wie man eben auch die beiden Hofbeamten eben bestraft hat. Es geht um Wiederherstellung von Gerechtigkeit. Das, was den Juden dort angedroht wurde, muss zur Gerechtigkeit umgewandelt werden. Und Rache und Gerechtigkeit gehören zur Leseerwartung. Damals wie heute, wenn Sie ehrlich sind, wenn Sie Gladiator oder irgendeinen Tarantino-Film nehmen, Sie kennen das alle. Wir wollen, dass die Bösen am Ende tot sind oder zumindest nicht mehr böse da sind. Ich gehe sogar noch weiter. Ich glaube, das Buch handelt eigentlich von jüdischer Selbstverteidigung. Es wurde lange Zeit sehr falsch verstanden. Schauen wir uns das an. Das ist der böse Haman. Und den Juden wird im Gegenzug dann erlaubt, Frauen und Kinder der Feinde umzubringen und deren Besitz zu plündern. Das kennen wir dann schon. Das ist die Umwandlung des Edikts von Haman. Aber Frauen und Kinder werden nicht umgebracht. Das steht nicht da. Dreimal wird erwähnt, dass die Juden nicht plündern. Und die Juden standen für ihr Leben ein. Ich finde, deutlicher kann man Selbstverteidigung gar nicht inszenieren. Und dann werden Sie sagen, was ist mit den 75.000? Das ist doch ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber ich glaube, man kann das ganz gut erklären, wenn man nämlich sagt, die hohen Opferzahlen symbolisieren die große Bedrohung, denen das jüdische Volk ausgesetzt war. Es geht nicht darum zu zeigen, wie toll die Juden, Judenfeinde, Heiden irgendwen abschlachten können, sondern das symbolisiert die große Bedrohung. Ich habe dazu ein paar weitere Thesen. Ich glaube einfach, wenn wir uns das Buch insgesamt anschauen, hat die christliche Exegese die Aufgabe, sich gegen diese absurde und beschämende Rezeption zu stellen. Ja, man muss sagen, das, was Luther und infolgedessen ganz viele Leute gemacht haben, das funktioniert einfach nicht. Was bedeutet dieser Knopf? Ich glaube, die Erzählung historisiert, aber ist nicht historisch. Das Problem haben ganz viele Leute, wenn sie sich mit der Bibel beschäftigen, dass man denkt, was, 75.000, das kann ja gar nicht wahr sein. Ich glaube, das Buch historisiert und möchte erzählen, wie es dem jüdischen Volk immer wieder ging, wie die sich gefühlt haben. Die wurden immer wieder von Ausrottung bedroht. Aber 75.000 haben die nicht umgebracht und das wüssten wir sonst aus Quellen. Von Haman gab es wahrscheinlich auch nicht, wenn ihr das hoffentlich nicht irritiert. Und ich möchte also in meiner Dissertation diese Gewalt ernst nehmen und vor allem literarisch ernst nehmen. Ich möchte gucken, in welchen Kontexten taucht noch solche Gewalt auf, ja? Wenn Sie jetzt an Euripides oder so denken, ja? Rachegedanken, Racheerzählung, das gibt es überall, im Alten Testament sowieso. Ich möchte gucken, wie lässt sich diese Gewalt einordnen in so eine Welt, in der Gewalt leider noch selbstverständlicher war, als es in manchen Erzählungen heute ist. Aber bei Tarantino sehen Sie, das geht einfach so weiter. Abschließend möchte ich noch Folgendes loswerden. Ich glaube, das Judentum hat in dem Fall einen großen Erkenntnisfortschritt im Gegensatz dem Christentum gegenüber. Das Judentum war sich nämlich der Ambivalenz der Gewalt von Anfang an bewusst. Ja, es bleibt ja, dass man diese 10 Hammernsöhne aufhängt. Das bleibt problematisch. Und das nimmt das Judentum im Purim fest, dass er so ein bisschen karnevalsartig ist. Das nimmt das Judentum bis heute ernst. Es gibt einen sehr schönen Talmud-Abschnitt zu einem Purim-Brauch. Zu dem Fest, nachdem das Esterbuch eben begründet. Und dort heißt es, man solle trinken, bis zwischen verflucht sei Haman und gesegnet sei Mordechai, nicht mehr zu unterscheiden ist. Ich glaube, das ist eine Lösung des Ganzen. Das heißt jetzt nicht, die Juden müssen sich alle betrinken. Aber ich glaube, da steckt viel Weisheit drin, wenn man sich so diese literarische Ebene von Gewalt zu erklären versucht. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich mir das hier so anschaue, dass die Evangelische Akademie 30 Flaschen Wein dem Gewinner dieses Abends verspricht, da können Sie sich ziemlich genau vorstellen, was ich damit vorhätte. Sie würden jedenfalls mit Ihrer Stimme für mich heute Abend... Wenn ich jetzt noch meine letzte Folie haben könnte, ist das schön. Sie würden mit Ihrer Stimme dafür sorgen, dass christliche Exegese zur Gewaltforschung besser funktioniert, dass wir zwischen Freund und Feind ein bisschen besser unterscheiden können oder vielleicht auch nicht mehr. Ich danke für die Aufmerksamkeit.